Atemweg.
Bevor wir eine Folge Atemweg aufnehmen, tauschen wir uns in der Redaktion mit den ExpertInnen aus. Wir sprechen einerseits über das wie die Ausgabe produzieren wollen, treffen wir uns irgendwo vor Ort, nehmen wir auf Distanz auf, und über das was. Welche Inhalte sind relevant, was wollen die ExpertInnen beleuchten, was ist ihnen wichtig. Das haben wir auch für diese fünfte und letzte Ausgabe unseres Schwerpunkts Asthma getan. Dieses Vorgespräch fand im Rahmen des Kongresses der DGP 2026 in München statt. Bei einem Café standen wir zu dritt aus der Redaktion mit Doktorin Maren Schumann, niedergelassene gemeinschaftlicher Fachpraxis in Konstanz, und Professor Marek Lomatsch, leitender Oberarzt der Abteilung Pneumologie an der Klinik und Poliklinik für Pneumologie, Allergologie und internistische Intensivmedizin an der Universitätsmedizin Rostock zusammen. Und die beiden erläuterten die Inhalte, die sie abgebildet haben wollten, im Kontext des Themas dieser Ausgabe Asthma-Remission. Wir sprachen da also auf einem der Gänge und natürlich fiel der Begriff Remission. Und da kam, wie aus dem Nichts, Professor Michael Dreher vom Universitätsklinikum an der RWTH Aachen vorbei und grüßte mit dem Satz: Ich höre Remission, da kann Marek Lomatsch nicht weit weg sein. Ja, und damit sind wir schon mittendrin in unserem Thema. Und ich finde den Satz von Professor Dreher in zweierlei Hinsicht interessant. Zum einen zeigt er, wie eng manche Themen mit Personen verbunden sind, die sich für ein Thema leidenschaftlich engagieren. Und zum anderen, dass das Thema Remission für viel Dynamik in der Asthmatherapie sorgt. Mit dieser Vorrede springen wir nun rein in die Aufnahme. Viel Spaß beim Hören. Jetzt freue ich mich erstmal, unsere beiden ExpertInnen begrüßen zu dürfen. Ich freue mich über Doktorin Maren Schumann und über Professor Marek Lomatsch. Einen schönen guten Abend an Sie beide.
Hallo, guten Abend. Dankeschön für die Einladung, dass ich mit dabei sein kann.
Hallo, schöne Grüße.
Ich habe gesagt, guten Abend. Es ist 7:15 an einem Donnerstagabend, wo wir aufnehmen. Und bevor wir jetzt über Remission sprechen, Herr Professor Lomatsch, ich muss das mal loswerden. Das ist ja kein Zufall, dass Herr Dreher Sie angesprochen hat im Rahmen des Kongresses. Was hat Sie angetrieben, dieses Thema Remission so leidenschaftlich nach vorne zu bringen?
Das Thema Asthma bewegt uns ja, oder mich natürlich auch, schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Und was ich immer erlebt hatte in den letzten Jahrzehnten, war immer die gleiche Herangehensweise ans Asthma. Groß geworden bin ich ja mit dem Stufenschema, was bis heute immer noch gilt. Und dieses Stufenschema und diese Herangehensweise sagte immer, da kommt ein Patient mit Symptomen und ich reagiere auf die Symptome. Ich gebe ihm Medikamente, damit er möglichst wenig leidet. Und wenn das eine Medikament nicht hilft, gebe ich das zweite. Und dann, wenn das nicht hilft, gebe ich das dritte. Und ich habe mich immer gefragt, warum müssen wir eigentlich so reaktiv sein? Warum müssen wir so stapeln? Warum müssen wir so blind behandeln, wo wir doch eigentlich immer mehr lernen, was die Ursachen vom Asthma sind, was die eigentlichen Auslöser sind? Mhm. Wir haben ja in den letzten Jahrzehnten extrem viel gelernt über die Entzündung als Ursache des Asthma und über die verschiedenen Entzündungsformen beim Asthma. Schon in den 1990er Jahren hatte ich ja an der Charité darüber geforscht und das hat mich die letzten Jahrzehnte ja begleitet. Und immer wieder kommt der Punkt, dass man sagt, wir wissen doch, welche Entzündung da ist. Mhm. Warum schalten wir die Entzündung nicht ab? Warum machen wir nicht eine Reaktion, sondern eine Aktion? Warum können wir nicht aktiv die Entzündung bekämpfen und damit eben dafür sorgen, dass wir nicht mehr ständig den Symptomen hinterherrennen, sondern dass wir proaktiv diese Erkrankung schlafen legen? Und das Konzept der Remission ist genau dieses Konzept, dass man eben sagt, wir wollen nicht nur Asthma-Kontrolle, was die letzten Jahrzehnte uns ja immer dominiert hat, sondern wir wollen mehr.
Jetzt traue ich mich, meine nächste Frage gar nicht zu stellen, weil Sie das schon so gut ausgeführt haben. Ich mach's trotzdem. Wenn jetzt Spötter behaupten würden, ach, das ist doch auch wieder nur so ein Modewort, Was entgegnen Sie?
Genau, das war ja der große Punkt, als wir den Begriff der Remission eingeführt haben, haben alle gesagt, das ist doch das Gleiche wie langfristige Asthmakontrolle. Sie haben einfach nur den Begriff Asthmakontrolle jetzt ein bisschen verlängert und das ist sozusagen ja alter Wein in neuen Schläuchen. Mhm. Der Begriff der Remission hat ja in der inneren Medizin eine längere Tradition. Wenn Sie in die Rheumatologie schauen, in die Gastroenterologie schauen oder in andere Fachgebiete der inneren Medizin, die mit chronisch entzündlichen Erkrankungen zu tun haben, so ist es da schon seit längerer Zeit, seit Jahrzehnten Usus, dass wenn man in die Entzündung erfolgreich nachhaltig eingreift, sodass die Erkrankung nicht mehr spürbar ist, dann sprechen die alle von Remission. Und warum hat der Remissionsbegriff sich in den anderen Fachgebieten so durchgesetzt? Weil man eben nicht behauptet, dass die Erkrankung geheilt ist, dass sie weg sei, aber man hat sie sozusagen zurückgeschickt. Remittere heißt ja zurücksenden. Das ist der Begriff der Remission und der hat sich ja in den anderen Fachgebieten nicht zufällig durchgesetzt. Und bei uns war er aber noch nicht gebräuchlich, weil wir uns nicht getraut haben, diesen nächsten Schritt zu machen. Und es ist aus meiner Sicht völlig klar, dass der Begriff der Remission etwas fundamental anderes ist als der Begriff der Asthmakontrolle. Weil Asthmakontrolle hieß immer nur, ich habe die Symptome irgendwie im Griff. Aber die eigentliche Erkrankung selbst, die ist mir egal und die greife ich auch gar nicht an. Remission heißt, ich mache den Bunsenbrenner unter dem Erlenmeyer-Kolben aus, anstatt nur im Erlenmeyer-Kolben was abzukühlen. Ich mache die Flamme aus. Und deshalb heißt eben Remission, ich mache mehr als nur Rumdoktoren an Symptomen, sondern ich gehe ans Fundament. Und deshalb ist das nicht ein neuer Begriff, der nur so ein bisschen neu ist, sondern ist eine fundamentale Änderung der Herangehensweise an Asthma.
Also dieses Bild, das finde ich super, den Bunsenbrenner unterm Erlenmeyer-Kolben einfach ausmachen. Doktorin Schumann, Marek Glommatsch hat 4 Punkte als Ziel definiert, ab wann wir von einer Remission sprechen können. Eine gute Asthmakontrolle, also Asthma-Control-Test größer gleich 20 Punkte, keine Exazerbation, keine Gabe von systemischen Steroiden für die Asthmabehandlung mehr und eine stabile oder normale Lungenfunktion. Sind denn diese 4 Punkte für Sie in der Praxis umsetzbar und praktikabel oder ist das nur was für einen wissenschaftlichen Elfenbeinturm?
Ja, ich glaube schon, dass das erreichbar ist. Ich glaube, das Ziel ist sicherlich im Elfenbeinturm, das wir alle gerne so hätten. Ich denke, das ist vielleicht was, wo ich sagen würde, ist schwierig in der Praxis zu erreichen. Aber ich glaube, dass wir uns das als Ziel alle setzen sollten. Und ich glaube, dass dieser Begriff Remission eben, weil wie Marek auch gesagt hat, wir haben das in der Rheumatologie, in der Gastroenterologie auch. Und dieser Begriff ist Usus. Und dieses kontrolliertes Asthma, teilkontrolliertes Asthma ist so ein bisschen schwieriger, finde ich sogar, einzuschätzen. Ich glaube, wenn wir sagen, das sind die Punkte, die wir erreichen wollen mit einer Remission und das definiert dann auch eine Remission, dass es schon möglich ist. Ich meine, in der Praxis sieht man häufig, dass wir zwar das als Ziel haben, aber es natürlich ganz viele Faktoren gibt, warum wir einen Patienten vielleicht da nicht hinführen können. Aber ich glaube, wenn wir uns vornehmen, dass das das Ziel sein sollte und wir das dann auch in die Standardarztbriefe in der Praxis übernehmen. Ich glaube schon, dass das ein erreichbares Ziel ist oder zumindest was, was wir anstreben sollten. Und ich glaube nicht, Marek, oder, dass du das in deinem Elfenbeinturm siehst du es ja auch nicht immer, dass du es erreichst, oder?
Genau, das würde ich gerne dazu sagen. Natürlich kann man dieses Ziel nicht immer erreichen, das ist ja klar. Aber ich vergleiche das gerne mit einer Schule oder mit einem Gymnasium. Ich sag ja auch nicht auf dem Gymnasium, das Ziel ist für alle Schüler, dass sie eine 4 machen. Ich wünsche mir gute Abiturnoten. Und trotzdem weiß jeder, dass natürlich auch Menschen mit schlechten Abiturnoten rausgehen. Aber das heißt ja nicht, dass das Ziel jetzt ist, schlechte Abiturnoten zu haben, sondern Ziel sind gute Abiturnoten. Und das ist das, was wir anstreben, auch wenn wir es nicht bei allen erreichen.
Ja, und ich denke auch deswegen ist diese Definition von, ich sag jetzt mal von dir, weil du ja der Erste warst, der die da eingebracht hat. Deswegen glaube ich, ist die auch für den Praxisalltag sinnvoll, weil es nämlich genau das sagt, das hier ist das Ziel. Ziel und da müssen wir hinkommen und wir sollten uns nicht zufrieden geben mit, der hat halt keine nächtlichen Symptome, aber ab und zu braucht er noch orale Steroide 2-3 Mal im Jahr. Ich glaube, wenn man sich das als Ziel setzt, dann sind wir auch viel schneller dabei, diese, wie du vorhin schon erwähnt hattest, im Stufenschema früher und höher zu gehen, als einfach nur abzuwarten, bis es schlecht wird und dann reagiert man, sondern dann kommst du viel mehr an dieses Agieren hin und schneller hoch und dann wieder reduzieren, wenn du sie erreicht hast.
Das, Doktorin Schumann, was Sie gerade skizziert haben, ist ja schon ein praktischer Impact auf die Praxis. Also Sie gehen ja dann mit den Betroffenen anders um. Sie haben es gerade so ein bisschen skizziert. Nehmen Sie uns doch mal mit und danach würde ich das gerne auch aus der Perspektive der Klinik nochmal mir anschauen wollen. Was bedeutet das denn jetzt ganz konkret? Wie gehen Sie mit den PatientInnen um, wenn Sie sagen, die Remission ist das Ziel? Nicht alle werden sie erreichen, aber die ist das Ziel, das ich gerne erreichen möchte.
Sie haben ja als Ihren ersten Punkt vorhin auch den ACT erwähnt. Ich glaube, der ACT ist in der Praxis extrem hilfreich, wenn eine Anamnese, aber ich mir dann sage, was will ich erreichen? Sie hatten gesagt, 20 oder mehr, idealerweise mehr. Wenn ich diese Patienten sehe und ich sehe die realistischerweise alle 3 Monate, vielleicht auch nur alle 6 Monate, aber ich orientiere mich als allererstes mal am ACT und sage mir, gut, wie habe ich den? Ist der tatsächlich gut? Im ACT immer noch als Teil kontrolliert. Und ich kann mir das als allererstes hinnehmen, kann dann fragen, hat er Exazerbationen gehabt, hat er orale Steroide gehabt, wie ist er im Alltag eingeschränkt? Und kann dann, wenn ich sie da mit hinnehmen soll in dieses Stufenschema, kann ich sagen, Mensch, ich habe den im Moment auf Stufe 1 eingestellt mit einem ICS-Formoterol nur bei Bedarf, aber der hat einen ACT von 15. Also habe ich den nicht adäquat eingestellt und bin da nicht, wo ich sein sollte. Jetzt ist er auch noch im Sport mit eingeschränkt und kann da auch nicht, sodass ich dann eben nicht einfach nur auf die Stufe 2 gehe und sage, naja, jetzt nehmen wir mal vielleicht ein bisschen mehr, sondern vielleicht überspringe ich dann auch Stufen, wenn ich es nach dem Stufenschema mache, damit der besser wird. Wirklich die inhalative Therapie so erhöhen, dass wenn der das nächste Mal kommt, dass er eben einen ACT höher hat und ich mich aber nicht nur langsam anschleiche aus Sorge davor, dass ich ihm zu viel inhalatives Corticosteroid oder zu viel inhalative Therapie aufbürde.
Was aber zu dem ACT dazukommt, ist eben, dass man in den früheren Denkwelten dann durchaus akzeptiert hat, dass der Patient sagt, ja, und dann habe ich aber vor dem Kreta-Urlaub noch mal ein bisschen Prednis genommen, damit es mir ein bisschen besser geht. Und die Remission sagt eben, wieso hat der jetzt Prednis genommen? Was ist denn da überhaupt der Anlass gewesen? Das hat ja 2 Implikationen. Einerseits hat Prednison selber Nebenwirkungen. Und andererseits fragt man sich, dann ist ja irgendwie doch nicht alles in Ordnung, wenn ich mal zwischendurch noch Prednison einnehmen muss. Dass wir eben diesen Horizont erweitern, dass wir sagen, wir gucken uns die verschiedenen Aspekte an und sagen dem Patienten, wir können mehr tun. Wir können mehr als nur immer hinterherrennen mit Prednison und mit Salbutamol-Spray vor der nächsten Sportübung. Wir können das schlafen legen. Und ich glaube, das ist dieser Horizont, der, finde ich, auch für die tägliche Praxis gilt.
Ich finde das auch einen schönen Punkt von dir, Marc, weil das Problem ist ja, wenn ich die alle 3 Monate sehe und denen geht's gerade gut und du bist in deinem Praxisstress und du hast 40 Patienten, die du sehen musst und der sagt, mir geht's gerade gut. Vor 5 Wochen hatte ich einen Prednisolonstoß, aber jetzt geht's mir gut. Dann kann man ja auch sehr schnell geneigt sein zu sein, naja, dann ist ja jetzt alles gut, wir sehen uns wieder in 3 Monaten. Weißt du, und das ist das, wo wir uns dann natürlich in der Praxis auch an die eigene Nase fassen müssen und sagen müssen, aber das ist nicht okay so. Was müssen wir denn verbessern? Und ich glaube, das ist das, was mit diesem Begriff Remission, wo man sich dann ganz schnell eigentlich hinterfragen kann, sind ja nicht viele Punkte, wo ich mir die Frage stellen muss, ob das bei meinen Patienten so okay ist. Aber dann muss ich halt auch schneller mehr machen, glaube ich. Und das ist der Punkt, der relevant ist mit der Frage nach der Remission.
Ich habe jetzt so ein bisschen wieder an Hit Hard and Early gedacht. Das gab es ja auch schon in anderen Kontexten. Welche neuen Herausforderungen bringt das mit sich oder auch andere Herausforderungen? Und wie gucken Sie dann auf das Stufenschema?
Wir haben im Prinzip durch diese Erweiterung des Horizontes natürlich schon Herausforderungen. Zum Beispiel, es wird in der Niederlassung ja immer wieder die Lungenfunktion gemacht, weil der niederlassende Arzt, der lebt von der Lungenfunktion. Aber oft haben wir die dann nicht so beachtet, weil wir sagten, naja, die Lungenfunktion ist ja irgendwie schlechter geworden, aber es geht ihm ja gut. Frau Meier sagt, es geht ihr gut, aber die FEV1 ist bei 50%. Dann haben wir die Lungenfunktion, die sich so schrittweise verschlechtert hat, nicht so richtig ernst genommen. Dann haben wir früher auch nicht so viel Biomarker gemacht wie heute. Wenn wir dann merken, aha, das exhalierte NO, das Pheno, ist bei 70. Die Lungenfunktion wird schlechter. Der mecklenburgische Patient sagt, geht mir aber super. Früher, mit der Asthma-Kontrolle, würde man sagen, wieso? Der Patient sagt, er sei zufrieden, er gibt Ruhe, er kommt immer wieder. Es läuft gerade komplett aus dem Ruder. Aber da haben wir früher gesagt, dann machen wir einfach nichts. Mhm. Heutzutage, wenn wir sagen, wir denken an Remission, dann sehen wir, aha, der Patient sagt zwar, es geht ihm ganz gut, wir sehen aber so einen schrittweisen Lungenfunktionsverlust und wir sehen eine inflammatorische Aktivität. Das heißt, dass wir heutzutage dann also mit dem Patienten reden würden, was wir früher nicht gemacht haben, und würden sagen, gucken Sie mal, Frau Meier, Sie sagen zwar, es geht Ihnen prächtig, aber ich habe den Eindruck, dass gerade Ihr Atemweg hier abbrennt und es geht ziemlich runter und es könnte sein, dass Sie es in einigen Monaten dann merken werden, dass es dann nicht mehr so schön ist. Ich glaube, Frau Meier, wir sollten hier ein bisschen was an der Schraube drehen. Dann ist es natürlich ein bisschen mehr Aufwand und auch mehr Gespräch, aber der Patient kann typischerweise sehen an den Befunden, die wir ihm ja zeigen können, dass man sagt, gucken Sie mal, das läuft ein bisschen aus dem Ruder. Das ist ja ähnlich wie beim Zucker. Wenn ich einen Diabetes habe, dann merkt ja nicht jeder Diabetiker, dass der Zucker aus dem Ruder ist. Ja. Wenn ich ihm aber zeige, ah, gucken Sie mal, der HbA1c-Wert, das ist aber hoch und Ihre Zuckerwerte sind aber hoch. Vielleicht sollten wir vielleicht doch noch mal ein bisschen was anpassen an der Diät oder an den Medikamenten. Dann sagt jeder Diabetiker, aha, ja, verstehe ich. Der Zuckerwert ist hoch, das andere ist hoch. Dann machen wir wirklich was anders. Die Ansatzweise beim Asthma früher war sozusagen, als würde man Diabetes behandeln, nicht nach Zuckerwerten und HbA1c, sondern nur so nach dem Gefühl des Patienten. Und so einigermaßen soll er nicht umkippen ins diabetische Koma. Und hier sagen wir, wir haben doch heutzutage die modernen Möglichkeiten zu erfassen, was er hat, und können ehrgeiziger sein und können früher eingreifen. Das ist mehr Aufwand, aber irgendwie viel logischer. Und das heißt eben für das Stufenschema, wie Maren vor dem auch schon sagte, dass man dann eben möglicherweise eine Stufe überspringt oder etwas anders macht, wo man nicht sagt, ich gehe jetzt hier mal so schrittweise hoch, sondern es kann sein, dass ich sage, oh, da ist ein erhebliches Problem, da gehe ich jetzt mal ordentlich rein und kann, wenn ich es gelöst habe, wieder reduzieren. Mhm. Und das ist im Grunde genommen nochmal so ein klares Argument gegen dieses blinde Stufenschema befolgen, sondern vielmehr, dass wir einen Patienten uns anschauen, wo wir einfach anhand des Phänotyps und anhand des Schweregrades individuell entscheiden.
Marek, was ich in der Diskussion mit den Patienten mehr verwende, als ich das sicherlich früher gemacht habe, ist so diese Langzeitperspektive, denen auch aufzuzeigen und denen zu sagen, selbst wenn die 35 sind und mit ihrem FEV1-Wert von 75 und ihrem Pheno von 60 zufrieden sind, weil es im Moment ja ganz gut geht, dann versuche ich denen immer so die Perspektive nach 20 Jahren aufzuzeigen. Das braucht, wie du sagtest, ein bisschen mehr Diskussion, aber das macht es verständlicher für die und das macht die auch oft bereiter, die inhalative Therapie zu erhöhen und eben nicht mit dem Status quo so zufrieden zu sein, wie der im Moment gerade ist. Und die Biomarker und Pheno, auch wenn wir das natürlich als Igelleistung haben, das dann natürlich in der Praxis problematischer ist, als es jetzt an der Uniklinik sicherlich ist. Aber ich finde diesen Pheno-Wert für die Patienten auch sehr hilfreich, weil das ein relativ simpler Wert ist, den die sich anschauen können, womit ich was erklären kann. Immer noch einfacher, als denen die Kurve zu zeigen, die ich ihnen auch zeige, aber da sind viele Werte drauf und sind nicht so ganz verständlich. Und dann versuche ich auch mit der Inflammation, mit dem Feuer oder was auch immer in den Atemwegen das zu erklären mit dem Pheno. Und wenn Sie dann sehen, dass die Therapie sich verbessert, also dass unter der Therapie dann der Phenowert auch absinkt, dann hilft es auch, finde ich, um die Patienten auf die Seite zu bekommen, dass sie doch mehr Therapie nehmen, obwohl sie sich im Moment gar nicht so fühlen, als bräuchten sie mehr. Das ist ja das immer. Wir denken, sie brauchen mehr. Wir wissen auch, dass sie mehr brauchen. Aber manchmal in der Praxis, das den Patienten beizubringen, dass sie tatsächlich mehr nehmen sollten, obwohl sie sich an ihren Status quo und an ihre Lufo mit einem FEV1 von 70 gewöhnt haben, ist manchmal schwierig. Aber dabei ist das hilfreich.
Also das heißt, das Stufenschema ist natürlich da. Wir dürfen es nur dynamischer anwenden, weil wir auf die einzelnen Betroffenen schauen. Und Dr. Schumann, was ich mitgenommen habe, ist dann sich die Zeit dafür zu nehmen, den Betroffenen auch die Perspektive zu eröffnen, dass sie nicht mit dem Status quo zufrieden sein müssen, sondern dass da mehr geht, dass da mehr drin ist. Okay. Sie haben es skizziert, da muss man sich vielleicht einmal mehr Zeit nehmen, aber hat nach hinten raus dann natürlich auch Betroffene, die weniger häufig kommen, geringere Exazerbationen, das heißt Menschen, die einfach gesünder sind. Jetzt haben Sie so ein paar Dinge angesprochen, die in der fachärztlichen Praxis, in der pneumologischen Fachpraxis natürlich gang und gäbe sind, in der Uniklinik sowieso in der Fachabteilung. Viele der PatientInnen laufen aber natürlich in der hausärztlichen, allgemeinmedizinischen Betreuung. Was wäre aus Ihrer beider Perspektive denn da wichtig? Also was können die KollegInnen denn hier machen, ohne jetzt das komplette Spektrum in der Diagnostik anbieten zu können? Weil das können Sie ja nicht leisten.
Natürlich haben die wenigsten Hausarztpraxen ein Phenogerät, muss man sagen. Die arbeiten mit einer Spirometrie oder manche haben auch ihre Spirometrie deutlich vernachlässigt während der Covid-Zeit, sodass wir da wenig haben. Aber in der hausärztlichen Praxis habe ich trotzdem einen ACT und eine Anamnese. Und mit einem ACT und einer Anamnese, wie häufig die ihr Notfallspray oder ihr ICS-Formoterol bei Bedarf zusätzlich einsetzen müssen, wie sie im Alltag eingeschränkt sind, bekomme ich schon unheimlich viel raus und auch viele von den Punkten der Remission bekomme ich da mit. Wenn ich jetzt kein Pheno habe, dann kann ich zumindest aber auch mit einem Differentialblutbild und mit Eosinophilen auch mitarbeiten. Weiß auch, je höher die Eos sind, desto höher ist auch der lungenfunktionelle Verlust im Verlauf bei diesen Patienten oder die Gefahr, dass sie möglicherweise irgendwann exazerbieren und vielleicht eine Intensivierung ihrer Therapie benötigen. Also ich kann auch mit den Dingen ganz gut arbeiten und kann auch Peakflow, ich bin eigentlich ein Fan, ich weiß nicht, Marc, ob du so ein Fan von Peakflow bist, ich eigentlich schon, weil ich dem Patienten damit noch was mit an die Hand gebe und dem so ein bisschen Kontrolle über sein Asthma gebe. Und ich finde auch in der hausärztlichen Praxis kann ich Peakflow und Peakflow-Variabilität. Verändert sich der Peakflow, wenn die Patienten sich belastet haben? Werden die schlechter zu irgendwelchen Tages- oder Jahreszeiten oder so? Und das gibt mir auch nochmal einen Hinweis darauf, dass ich die Therapie rasch intensivieren müsste. Also von daher kann ich selbst mit einfachen Sachen, wenn ich die anderen Dinge nicht zur Verfügung habe, kann ich trotzdem eine Remission erreichen. Und ich glaube, das ist wichtig. Der Marek spricht natürlich immer über schwere Asthmatiker, aber Remission ist für die Leichten, ob das eine Stufe 1, 2, 3 oder was auch immer ist, ist genauso wichtig. Und das ist das Relevante, was wir manchmal bei der Remissionsdiskussion vergessen. Deswegen ist die Remission auch in der Hausarztpraxis relevant.
Und was sozusagen meine Botschaft für die Hausärzte auch immer wieder ist, ist eben, dass man sich bewusst macht, dass das Asthma eben eine Erkrankung ist, die durch Entzündung getrieben ist, wo die Symptome durch die Entzündung getrieben werden. Das muss einfach auch im hausärztlichen Bereich ankommen. Im hausärztlichen Bereich ist ja auch angekommen, dass wir beim Rheuma nicht nur mit Schmerzmedikamenten behandeln, sondern dass wir beim Rheuma antientzündlich behandeln. Da gibt's ja eine riesen Bandbreite. Und natürlich muss der Hausarzt nicht alle Biologika kennen für die Rheumatologie. Da gibt's ja unglaublich viele neue antiinflammatorische Mechanismen. Aber der Hausarzt weiß schon, dass Rheuma mehr ist, als nur dafür sorgen, dass die Patientin keine Schmerzen durch ihre Gelenkentzündung hat. Sondern die verstehen schon, da ist eine Entzündung, die muss ich angehen, damit die Gelenke nicht zerstört werden. Und genauso ist es beim Asthma. Der Hausarzt oder die Hausärztin muss verstehen, und die meisten verstehen es jetzt auch langsam, aber das hat lange gedauert, ehe wir das wirklich so etablieren, dass wir eben auch beim Asthma sagen, ich kann nicht nur Schmerzmittel geben, also bei uns ist es das Salbutamol. Ich kann nicht nur Salbutamol geben und gucken, dass es einigermaßen offen bleibt, sondern ich muss die Entzündung auch hemmen. Und deshalb macht es ja auch so viel Sinn, Medikamente zu inhalieren, die sowohl antientzündlich sind durch inhalative Steroide, als auch gleichzeitig bronchodilatatorisch. Und dass wir also bei der Therapie antientzündlich und bronchodilatatorisch immer denken und dass diese Zeiten, wo wir nur Salbutamol gegeben haben, wirklich vorbei sind. Ich glaube, das kann man Hausärzten vermitteln. Es dauert bloß eine Weile, weil wir halt jahrzehntelang mit dem Salbutamol gelebt haben und jahrzehntelang ohne dieses antiinflammatorische Konzept. Und deswegen dauert es eben leider auch wieder Jahrzehnte, ehe man das wirklich reinbekommt. Ich finde es aber vom Grundsatz nicht schwierig, das zu vermitteln.
Ich finde auch, das zu vermitteln ist gar nicht so sehr nur die Hausärzte. Es ist ja auch extrem schwierig, das den Patienten zu vermitteln, dass ich ihnen ihr blaues Spray abschaffen möchte. Und ich eigentlich will, dass sie eine einen ICS und Bronchienerweiterer zusammen dann eben auch bei Bedarf nehmen. Oder wie wir dann in der Leitlinie ja auch, wie es heißt in Gina ja auch, wenn wir das Blaue einsetzen, dann zusätzlich auch noch ein ICS mit dazu nehmen, also für den Notfall. Aber das den Patienten zu vermitteln, dass wir sie abgewöhnen wollen von ihrem Blauen, ist gar nicht so einfach. Also nicht nur die Hausärzte umgewöhnen, sondern auch die Patienten. Und das ist auch in der pneumologischen Fachpraxis ja schwierig, muss ich gestehen.
Ganz viele Fragen rattern mir gerade durch den Kopf. Ich muss jetzt noch für unseren Podcast ein bisschen Werbung machen, weil auch Sie, Herr Professor Lommatzsch, waren dabei. Saba Overuse, haben wir drüber gesprochen. Gibt's eine Folge zu? Kann man sich auch anhören. Haben Sie mit Roland Buhl gemeinsam darüber intensiv gesprochen. Sie haben gerade was gesagt, Doktorin Schumann. In der pneumologischen Praxis ist es auch herausfordernd. Natürlich müssen Sie da auch die Betroffenen, das haben wir eben ja gesagt, mitnehmen, motivieren. Wie ist denn aus Ihrer beiden Perspektive das Verständnis, die Akzeptanz bei den Kolleginnen, Kollegen in der pneumologischen Fachpraxis? Ist das das Set und alle haben das System verstanden und sagen, wir geben uns nicht mehr nur mit einer Bedarfstherapie zufrieden, sondern wir schauen da anders schon drauf? Oder ist da auch noch, ich sag mal, ein Umdenken im Gange?
Ich glaube, da ist immer noch ein Umdenken gefragt. Wir haben immer noch auch pneumologische Fachpraxen, die nicht unbedingt eskalieren auf eine Triple-Therapie oder nicht unbedingt eskalieren auf eine Biologikatherapie. Wir haben leider auch immer noch pneumologische Praxen, die gut und gerne orale Corticosteroide verschreiben. Das ist ja das, was wir in unseren Versorgungsdaten leider immer noch sehen. Also wir sind sicherlich nicht, wir sind die Pneumologen, wir machen alles perfekt und es sind nur die Hausärzte, die hier noch Fehler machen. Ich glaube, wir sind schon auf einem guten Weg. Ich glaube schon, dass wir dahin gehen sind, gerade auch mit den Updates von den Leitlinien und immer wieder hört man es natürlich drüber, über OCS, nicht mehr Remission soll erreicht werden. Da sind wir schon auf einem guten Weg, aber wir sind sicherlich nicht da, wo wir sein könnten.
Mir ist noch wichtig, wenn wir diese Frage natürlich Richtung allgemeinmedizinische Praxis, aber auch zu den KollegInnen in der Fachpraxis hier diskutieren, geht es ja nicht darum, irgendwen Fingerzeige zu betreiben, sondern das finde ich spannend zu fragen, wo stehen wir da und wie sind wir da im Fluss und wohin entwickelt es sich? Und in den GINA-Leitlinien haben wir eine Anpassung, da ist was im Gange. Wir werden dann hoffentlich auch noch eine Anpassung in der nationalen Versorgungsleitlinie, die dann irgendwann mal wieder kommt, in der neuen Fassung haben. Das heißt, das sind ja immer etwas langsamere Vorgänge, aber es ist ein dynamischer Prozess. Das gesagt, wir nehmen jetzt nicht 2026 auf, sondern wir treffen uns wieder 2030. 4 Jahre ist eine runde Zahl. Und ich frage Sie beide, wie sieht's denn aus mit der Remission? Worüber sprechen wir, Doktorin Schumann?
Ich glaube, dass der Begriff sich viel mehr etabliert haben wird und der sich so hingehend etabliert haben wird, dass man das standardmäßig auch in seine Praxis, in die Arztbriefe mit aufnehmen wird. Und wir möglicherweise, ich weiß natürlich nicht, wohin das Gesundheitssystem geht und wohin die Kosten des Gesundheitssystems gehen, aber ich glaube, dass wir wahrscheinlich mehr mit höherer Therapie anfangen werden und dann runtergehen. Das ist das, was wir machen. Das ist ja das, was wir auch häufig sehen. Aber ich würde mir wünschen, dass wir dahingehend sind, dass wir diese Patienten eben, was Sie vorhin gesagt hatten, Herr Schiffbauer auch, dieses Hit them hard, dass wir wirklich hoch anfangen, diese Patienten schnell unter Kontrolle und damit auch dann in Remission sozusagen rasch bekommen und wir uns dann angucken können, wie wir reduzieren und dass wir gar nicht mehr so lange die anschauen und gucken, müssen wir langsamer hochgehen, sondern dass wir höher anfangen und dann eher reduzieren, wäre meine Hoffnung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Marek. Wir werden die natürlich nicht alle sogleich mit einem Biologikum einstellen oder sofort auf eine Triple-Therapie. Aber auf der anderen Seite, wieso denn nicht, wenn wir eine akute inflammatorische Erkrankung haben, wieso kriegen wir diese Inflammation nicht schnell unter Kontrolle, haben die dann kontrolliert und können möglicherweise ihre Therapie dann auch im Verlauf wieder reduzieren.
Im Grunde genommen laufen wir einfach in eine Legalisierung und in eine Verschriftlichung dessen rein, was viele schon gemacht haben. Früher gab es ja beim Stufenschema die Möglichkeit Step up, Step down. Und wenn Sie dann früher mit den Kollegen gesprochen haben, die meisten gesagt, ja, also ich finde ja Step down irgendwie sinnvoller. Und da ist ja schon dieser Ansatz drin, dieses Hit Hard and Hit Early. Also ich würde sagen, vieles war in den letzten Jahren in unserer Praxis eigentlich schon längst angelegt. Mhm. Und was wir jetzt im Prinzip machen mit dem Konzept der Remission, dass wir das jetzt einfach freilegen, dass wir das sichtbar machen und dass wir das eben noch handhabbarer machen und logischer machen. Das heißt, ich glaube, es ist gar nicht so eine riesengroße Änderung in unserer täglichen Praxis, wenn es um die Fachärztinnen und Fachärztinnen geht, sondern wir wollen es einfach wirklich jetzt auch abbilden. Und deshalb glaube ich, 2030 und in den nachfolgenden Jahren werden wir uns schon lösen von dem Stufenschema mhm. als Bild. Und wir werden irgendwann mal dahin kommen, dass wir sagen, wir haben einen Patienten vor uns mit einem bestimmten Phänotyp, mit einem bestimmten Schweregrad, mit einer bestimmten Beschwerdelast. Und für diesen Patienten stricken wir ein individuelles Therapieschema mit dem Ziel, dass er in Remission kommt und dann mit so wenig wie möglich Medikamenten in Remission bleibt. Und dann werden wir einfach das tun, was wir intuitiv auch schon viele Jahre angestrebt haben. Wir werden aber eben dieses Stufenschema irgendwann mal eliminieren und zu neuen Bildern kommen. Und unsere Aufgabe in der Leitlinienkommission ist natürlich auch dazu, die entsprechenden Bilder und die entsprechenden Merkformeln zu schaffen, um das praktikabel umsetzbar zu machen.
Dann freue ich mich auf 2030, mit Ihnen beiden da reinzuschauen. Ich freue mich auf gut therapierte PatientInnen in Deutschland, weniger Exazerbation, gut eingestellte Menschen in Remission. Und das wird dann eine ganz kurze Aufnahme, denke ich. An dieser Stelle sage ich vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Expertise hier bei Atemweg. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Vielen Dank.
Das war die letzte Ausgabe im Rahmen unseres Schwerpunkts Asthma. Falls Sie die anderen 4 Folgen zu den Neuerungen des Gina Reports, zu Awareness, zur Therapie, zur Adherenz noch nicht gehört haben, darf ich Ihnen diese sehr ans Herz legen. In den kommenden Ausgaben Atemweg wird es aber nicht weniger spannend. Wir schauen unter anderem darauf, was wichtig ist, wenn Menschen mit einer bestehenden Atemwegserkrankung in den Urlaub verreisen wollen. Wir schauen auf die Möglichkeiten und die Herausforderungen bei der Rauchprävention, der Tabakentwöhnung und vieles andere Spannendes mehr. Also freuen Sie sich auf die weiteren Ausgaben Atemweg. Wir hören uns wieder.